Ganze noch einmal in einer anderen Übersetzung. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Kann ich Ihnen nur empfehlen, etwas ganz Neues auf dem reichhaltigen Übersetzungsmarkt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, ist ja Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Ihr Lieben, ich habe ein schlichtes Thema über diese Predigt gestellt. Ich habe mir so überlegt, was könnte man denn da für ein Thema nehmen? Was würdet ihr denn sagen? Wenn du jetzt darüber predigen müsstest und solltest ein Thema suchen zu diesem sehr, sehr bekannten Text, was für ein Thema würdest du wählen, hier ihr Musiker? Liebe. Das ist ja nur sehr kurz, ne? Und sehr allgemein. Aber nicht verkehrt, ne? Kommt ja vor. Bitte? Der Kern des Evangeliums, super. Hat noch jemand einen guten Gedanken?
Die frohe Botschaft.
Die frohe Botschaft. Alles irgendwie richtig, was ihr sagt. Noch jemand? Karl. Ja.
Gottes tätige Liebe.
Gottes tätige Liebe. Gott erweist seine Liebe und Gerechtigkeit. Super. Also ich habe ein schlichtes, aber ich denke in seiner Tiefe nie auszulotendes Thema gewählt. Gott liebt diese Welt. Diese Welt. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Und dann bin ich auf drei Dinge gekommen. Erstens, Menschen werden das ewige Leben haben. Das bedeutet das. Menschen werden das ewige Leben haben. Zweitens, Menschen werden verloren gehen. Die gehen an der Liebe Gottes verloren. Und drittens, wenn diese Gemeinde, die Mennoniten in Wels, Jesus lieb haben, dann werden noch viele gerettet. Dann werden noch viele gerettet. Und wenn nicht viele gerettet werden, ist es ein Zeichen, dass ihr Gott nicht wirklich liebt. Da könnt ihr singen, wie ihr wollt. Da könnt ihr fromm sein bis zum Stehkragen. Das ist dann alles dummes Getue. Jede Gemeinde, die viel singt, muss sich zwischendurch immer wieder mal auseinandersetzen mit einem Wort des Alten Testamentes aus einer Gemeinde, da wurde auch viel gesungen. Und dann kam der Prophet und sagte, ich habe ein Wort Gottes für euch. Und dann fing sie nochmal an zu jubeln, oh, jetzt kommt das Sahnehäubchen, noch so richtig einen drauf. Und dann sagt der Prophet, so spricht der Herr, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht hören. Stell dir das mal vor, was da los gewesen sein muss. Weißt du, was dann da los war? Da kam hinterher der Priester dieser Gemeinde zu dem Propheten und sagte, hau ab hier. Iss dein Brot woanders, in einem anderen Land. Mach uns hier nicht verrückt. Ne? Wir singen hier wie die Wilden und du sagst uns solche Dinge. Boah, meine Zeit. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Gott liebt diese Welt. Was bedeutet das? Menschen werden das ewige Leben haben. Dann Menschen werden verloren gehen. Und wenn diese Gemeinde Jesus liebt, werden noch viele gerettet. Menschen werden das ewige Leben haben, das ist mein erster Gedanke. Sag mir, was ist schöner? Was ist herrlicher? Was ist beglückender, als in einem sterblichen Leibe zu wohnen und doch das ewige Leben zu haben? Auf einem Planeten zu leben, der seiner Auflösung entgegenzittert und dabei seiner eigenen Auferstehung entgegenzusehen. Meine Kinder und meine Enkelkinder wurden also nicht geboren, um einmal zu sterben, sondern um ewig in Herrlichkeit zu leben. Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Herrlicheres, nichts Beglückenderes, Geborgenheit in der Weite des Universums. Und das bekommst du geschenkt, kostenlos, gratis. Das bekommt die Welt geschenkt, das ist überfließendes Glück. Es ist nicht lange her, da habe ich an dem offenen Grab meiner Frau gestanden. Jetzt stehst du da, hinter dir die große Gemeinde und schaust in das Grab. Dann war mir, als ob mir ein Engel sagt, oder war es Jesus selber, sie ist nicht hier. Sie ist auferstanden. Sie ist nicht hier, sie ist auferstanden. Und so war es damals auch. Die Leute stehen da und staunen. Da heißt es einmal, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Weißt du, die sind hin und weg. Bei all dem, was sie da mit Jesus erlebt haben, was ist das für ein Gott, bei dem man sich das Teuerste nicht kaufen muss, nicht erarbeiten muss, nicht verdienen muss? Das war ihnen vorher ja immer so eingetrichtert worden, was man alles tun muss, um irgendwann sich bei Gott einzukaufen. Und auf einmal kommt Jesus und sagt, nein, er kauft euch frei. Man muss sich nichts verdienen. Die standen ja unter enormen religiösen Druck damals, wie ja alle Religionen, ihr müsst mal darauf achten, wie ja alle Religionen Druck machen. Alle Götter, die von Menschen gemacht sind, auf was anderes kommt ja der Mensch gar nicht, all diese Götter sind gekommen, um zu nehmen, um von den Menschen zu nehmen. Die nehmen, nehmen, nehmen. Die nehmen die Menschen regelrecht aus. Studiert mal Religionsgeschichte, werdet ihr es immer merken. Die Götter dieser Welt, sie nehmen die Menschen regelrecht aus. Unser Gott ist ein gebender Gott. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu geben. Mein Leben zur Erlösung für viele. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich bin gekommen, um zu geben. Du, das ist unwahrscheinlich. Das ist hinreißend. Wir merken das gar nicht mehr so. Wir haben das so oft gehört, weißt du, Karl? Nee? Immer gehört, von klein auf. Die kleinen Kinder gehen raus und hören das schon. Und vielleicht sagt auch mal einer, ich kann es ja langsam nicht mehr hören oder so, fällt euch nichts Neues ein. Nee, uns fällt ja eigentlich nichts Neues ein. Ich war mal in Korea, in Südkorea, und da habe ich Christen erlebt. Da habe ich eine Gemeinde erlebt, eine riesengroße Gemeinde. Und da bin ich schon so ein bisschen so auf Gedanken gekommen. Ich bin ja nun evangelischer Pfarrer und bei uns im Gottesdienst, da ist etwas, was es bei euch nicht gibt. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis, ne? Kennt ihr gar nicht, ne? Wisst ihr gar nicht, was das ist, ne? Also, das wird da immer gesprochen, ne? Ich glaube an Gott, den Vater. Das wird so wie so eine tibetische Gebetsmühle so runtergeleiert. Ich habe das auch immer so gelernt. Ich dachte, da muss man so runterleiern. Und nun war ich in einem Gottesdienst da in Korea und die waren früher alle mal Buddhisten gewesen. Und dann sagt der Pastor da plötzlich, wir alle kommen aus der Depression des Buddhismus. Wie oft ich das da gehört habe, Depression of Buddhism. Wir alle kommen aus der Depression des Buddhismus, sagt der Pastor. Vielleicht sind deine Eltern noch in dieser Depression oder deine Freunde oder deine Geschwister. Wir aber können sagen, und dann standen die alle auf und dann schrien die auf einmal, ich glaube an Gott, den Vater. Mensch, die Balken fingen richtig an, so ein bisschen zu knacken. Ich dachte, hoffentlich halten die das aus, wenn so 25.000, da waren 25.000 da in dieser kleinen Kirche, ne? Wenn da 25 sowas von mit Begeisterung sagen, dann wackelt die Wand. Weißt du, was ich da gedacht habe? Da habe ich so gedacht, man müsste eigentlich Heide gewesen sein, um zu begreifen, wie schön das Evangelium ist. Meine Zeit. Wir haben das immer gehört. Manchmal denke ich so, wir sind so immer so ein bisschen christlich geimpft von Anfang an. Und wenn du geimpft wirst, dann wirst du ja resistent, nicht? Mit Christlichkeit geimpft und auf einmal bist du resistent gegen den Christus. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Also die haben gebrüllt vor Begeisterung. Ja? Das Glaubensbekenntnis. Und wenn ich jetzt in meiner Kirche bin und das Glaubensbekenntnis da gesagt wird, ich sage das gar nicht mehr mit, ich brülle dann leise innen für mich, verstehst du? Ja, was willst du machen? Du kannst ja nicht lauter plötzlich anfangen zu brüllen. Die werden ja alle, die denken, ja, jetzt dreht er aber durch. Ne? Also brülle ich immer ganz leise. Da kann man nämlich, man kann ganz leise brüllen. Kann man. Also, meine Zeit, das ist schon eine Sache. Das ist eine Sache. Ich bin gekommen zu geben. Keine Depression, sondern Befreiung von allem Druck. Jesus macht nie Druck. Der lädt immer nur ein. Das ist unendlich schön. Unendlich schön. Ich war kürzlich mal in den Vereinigten Staaten von Amerika und fahre da so mit dem Auto durch die Gegend, da über so einen Highway. Und ich muss ehrlich sagen, ich war gerade so ein bisschen knapp bei Kasse. Ich brauchte Geld. Ein Sohn von mir, der wollte bauen und hatte nicht genug Geld und dein Vater will sich dann auch, da will er auch ein bisschen zu helfen und ich hatte nicht genug und so. Ich brauchte Geld und plötzlich erscheint da ein großes Schild. Jackpot. 68 Millionen Dollar. Mensch, Carlo, das hat mich durchzuckt in dem Moment. Ich dachte so für mich, sollte das jetzt vom Herrn sein? Ein Wink. Fahr runter von der Autobahn, such die Lottostelle, nicht? Und so, man weiß ja nie, man hat ja immer gehört, ich habe ja auch öfter schon mal bei Mennoniten Gottesdienst miterlebt und die sagen dann immer, Gott tut Wunder und so. Und dann dachte ich, meine Zeit, sollte ich es mal versuchen. Also, ich hatte schon gepredigt, ihr sollt nicht am Gelde hängen. Und auf einmal war ich selber so gepackt, Junge, Junge, Jackpot, 68 Millionen. Ah, das geht einem durch und durch. Darf ich euch was sagen? Das hier ist der Jackpot. Das ist er. Das ist er. Das ist der Jackpot dieser Welt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist aufregend. 68 Millionen sind langweilig gegen diesen Jackpot. Stimmt's? Ja. Ja. Muss er selber zugeben, ne? Siehst du? Das ist so. Das ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Das ist es. Kein Seelenstress. Keine frommen Klimmzüge. Keine religiöse Quälerei. Was ist das für ein Gott, vor dem ich nicht weglaufen muss, wenn mich meine Schuld verklagt? Was ist das für ein Gott, dem ich in die Arme laufen darf, wenn mir Angst und Bange ist vor den Abgründen meines Lebens? Wenn mir Angst und Bange ist um eine ewige Seligkeit, zu dem ich dann laufen darf? Ein großes Aufatmen, ihr Lieben, geht durch dieses Gotteswort. Menschen werden das ewige Leben haben. Sag mir, was ist schöner? Was ist herrlicher? Was ist beglückender? Aller Welt ist es angesagt, du sollst das ewige Leben haben. Das ist das. Das ist das. das geht uns einfach nicht mehr so richtig in die Glieder. Sonst müssen wir eigentlich alle hier, ich weiß nicht, müssen uns so ein bisschen von den Sesseln reißen. Ne? Aber das hören wir so, ja, das geht mir ja auch so. Aber nur noch das andere, ihr Lieben. Menschen werden auch verloren gehen. An dieser Liebe. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weißt du? Das ist das Schlimmste. Du denkst, das Schlimmste ist, wenn du krank wirst. Oder wenn dir ein lieber Mensch stirbt. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du verloren gehst. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Ewig in kalter Einsamkeit. Nie mehr geborgen. Nie mehr umarmt. Nie mehr geliebt. Weißt du, was das ist? Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Und nun die Ansage der unverbrüchlichen Liebe, der unverbrüchlichen Liebe und des unzerstörbaren Glücks. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen. Eben nicht. Er hat die Welt geliebt. Und weißt du, wer das ist? Du bist das, die Welt. Plötzlich spitzt sich das zu auf dich, auf deine Person. Du bist das und ich bin es auch. Dein Kind ist das, dein Enkelkind ist das. Diese Stadt ist es. So sehr geliebt, dass er lieber seinen Sohn gab, als zuzulassen, dass wir verloren gehen. Wo in der Welt willst du das finden? Ich frage dich. Geh zu den Hindus. Ich bin bei den Hindus gewesen. Und da gibt es wirklich nette Leute, tolle Leute. Aber das findest du da nicht. Und geh zu den Muslims. Auch da gibt es tolle Leute. Aber die Liebe Jesu, die dir den Himmel schenkt, das findest du nicht, da musst du dir den Himmel verdienen und du weißt nie, ob es reicht. Also es ist eigentlich eine religiöse Quälerei. Aber wenn du zum Kreuz gehst, nach Golgatha, da erfährst du Liebe um Liebe, Gnade um Gnade. Alles, was dich an Schuld erdrückt, er liebt es dir weg. Alles, was dich an Unreinheit quält, er liebt es dir weg. Alles, was dir die Schamröte ins Gesicht treibt, er liebt es dir weg, der seinen einen eingeborenen Sohn gab. Das heißt, du bist dem ewigen Gott einen ganzen Christus wert. Vielleicht hast du ein paar Minderwertigkeitskomplexe, gibt's ja. Ne? Als junger Mann hatte ich furchtbar Minderwertigkeitskomplexe. Ich war so in Heimen groß geworden und habe immer so Nägel gekaut, weißt du? Und später habe ich gehört, wenn man so Nägel kaut, man hat das geblutet. Dann sagen die Psychologen, habe ich später gelesen, das Kind nagt an sich selbst. Das ist eine kaputte Seele, weißt du? Ich hatte Minderwertigkeitskomplexe, ganz arg. Ganz arg. Und die sind eigentlich erst weggegangen, als ich begriff, als meine Seele begriff, nicht nur der Kopf, weißt du? Meine Seele begriff, ich bin dem ewigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, seinen Jesus Christus wert. Da hörst du auf, Fingernägel zu beißen. Ist so. Ist so. Das bist du wert. Du bist viel mehr wert, als du denkst. Viel mehr. Begreif das mal endlich. Du bist unendlich viel mehr wert, als du denkst. Das musst du endlich mal verstehen. Ihr Lieben, es ist unendlich schön, so von Gott geliebt zu sein. Unendlich schön. Vielleicht fällt es dir im Moment schwer, das zu glauben. Dann bestimmt. Stürmt er jetzt hier heute Morgen deinen Kleinglauben? Verstehst du? Er bestürmt deinen Kleinglauben. Er will, dass du wieder ganz tief vertraust, dass du weißt, ja, es ist wahr, so werde ich geliebt. Und wenn du es wagst, dich darauf einzulassen, trotz allem, was gegen dich spricht, dann wirst du da einmal stehen in Ewigkeit und wirst sagen, ja, es ist wahr. Es ist wahr. Menschen werden das ewige Leben haben. Du musst das ewige Leben haben. Du musst Jesus haben. Das ist es. Das ist das Lebensgeheimnis. Aber ihr Lieben, die anderen, die müssen ihn auch haben. Und darum bin ich bei meinem zweiten Punkt. Der erste hieß also, Menschen werden das ewige Leben haben. Mein zweiter Punkt heißt, Menschen werden verloren gehen. Menschen in dieser Stadt, mit denen ihr zusammenlebt, werden verloren gehen. Johannes ist 10 Jahre alt. Nach der Kinderstunde kommt er zu mir und kämpft mit den Tränen und sagt, was soll ich nur machen? Was hast du denn? Ja, was soll ich nur machen? Was ist denn? Mein Vater. Was ist denn mit deinem Vater? Mein Vater glaubt nicht an Jesus. Kleines Kind. Verzweifelt. Mein Vater glaubt nicht an Jesus. Ich schaue in ein verzweifeltes Kindergesicht. Da stemmt sich ein Kind gegen die Gottlosigkeit des Vaters. Und das heißt ja, gegen die Selbstzerstörung des Vaters. Ein kleines Kind trauert, jammert, seine Seele schreit. Da kommt mir ein altes Wort, da kommt mir ein Wort aus dem alten Bund in den Sinn. Aus dem Munde der Kinder hast du ein Bollwerk aufgerichtet gegen deine Feinde. Hat Gott denn Feinde? Ja, Gott hat einen ganz großen Feind, der altböse Feind, so hat Luther das gedichtet. Mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Der altböse Feind und sein dämonischer Anhang will die Hölle schon auf Erden. Und da steht ein kleines Kind und spürt das. Mein Vater glaubt nicht an Jesus. Ein kleiner Bursche stemmt sich gegen die Hölle. Ihr lieben, Unglaube dem ewigen Gott gegenüber ist ja nicht einfach nur so eine Ansichtssache, weißt du? Unglaube ist die Haltung, die Gott ins Angesicht widersteht. Ich traue dir nicht, ich traue nicht deinem Wort, ich traue nicht deiner Liebe, ich traue nicht deiner Barmherzigkeit, ich traue nicht deiner Treue, ich traue auch deinen Weisungen nicht, ich traue dir nicht mal zu, dass es dich gibt, Sonnenmond und Sterne, die haben sich alle selber gemacht. Luther hat gesagt, Unglaube ist die größte Sünde, die es gibt, denn die behauptet, dass Gott ein Lügner ist. Wenn Gott spricht und einer glaubt ihm nicht, der behauptet vor aller Welt, Gott lügt. Und das lässt sich Gott nicht bieten. Gott ist kein abgebrochener Gartenzwerg, der sich das gefallen lässt. Es werden Menschen verloren gehen. Was tut Gott dann, wenn da Menschen ihn einfach ablehnen? Er tut das Schrecklichste, was er Gottlosen in dieser Welt antun kann. Das Schrecklichste. Weißt du, was das ist? Er tut nichts. Er lässt sie einfach laufen in ihrer Gottlosigkeit. Und damit machen sie sich selber kaputt. Da muss der Ewige gar nicht nachhelfen. Das geht dann ganz von alleine. Ich denke an die Sowjets. Welch eine Macht ist das gewesen? Aber gottlos. Er hat sie an sich selber dahingegeben. So sind sie an sich selber zugrunde gegangen. Ich denke an die Nazis. Welch eine Macht ist das gewesen? Nicht? Und ihr Österreicher, was habt ihr dem Hitler hier zugejubelt? Ich habe das mal gelesen und also da wart ihr schon damals ganz schön bescheuert, aber hinterher kann man das ja alles gut sagen, ne? Hinterher weiß man ja immer alles besser. Was für eine Macht ist das gewesen mit den Nazis? Er hat sie an sich selber dahingegeben, so sind sie an sich selber zugrunde gegangen. Das ist das Schrecklichste, was Gott tut. Er tut nichts. Und dann nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Das ist schon seltsam. Das ist schon seltsam. Auch gegen die Gottlosigkeit unserer Tage tut Gott nichts. Und so ist vieles, vieles und viele Menschen der Zerstörung überlassen. Aber nun gibt es ja euch. Ihr kennt den Heiland. So eine kleine Gemeinde wie ihr, da komme ich nachher noch drauf, ihr seid eine unbegreifliche Hoffnung für verlorene Menschen, die das noch gar nicht wissen. Ihr seid die Wichtigsten in dieser Stadt. So ist es. Ja, nun steht da vor mir das Kind. Was soll ich machen? Mein Vater glaubt nicht an Jesus. Es stemmt sich verzweifelt wie ein Bollwerk gegen die Gottlosigkeit des Vaters. Und damit stemmt sich doch das kleine Kind gegen die Gottlosigkeit der ganzen Welt. Er will und kann nicht ertragen, dass der eigene Vater einmal verloren geht. Und warum kann er es nicht ertragen? Weil er dem Worte Jesu einfach glaubt, dass wir Menschen ohne Jesus verloren sind. Und weil er seinen Vater lieb hat und das nicht will, dass er verloren geht. Und darum stemmt er sich in großer Verzweiflung gegen die Zerstörung des geliebten Vaters. Und kommt zu so einem Pfarrer da und klagt ihm sein Leid. Das Herz eines Kindes ist bekümmert. Ihr Lieben, ich habe mich gefragt, ob das Kind ahnt, dass sein kleines Herz damit im großen Herzschlag der Ewigkeit schlägt. Das Herz des kleinen Burschen schlägt im großen Herzschlag der Ewigkeit. Ob er das wohl ahnt? Denn das ist der Herzschlag der Ewigkeit. Der Mann muss gerettet werden. Die Menschen müssen gerettet werden. In der Brust eines kleinen Burschen schlägt der Herzschlag der großen Ewigkeit. Ihr Lieben, schlägt in eurem Herzen auch der Herzschlag der Ewigkeit. Trägst du Leid um Menschen, die vom Retter nichts wissen? Oder begnügst du dich damit, dass du gerettet bist, das andere geht dich nichts mehr an? Als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn. Das steht auf Deutsch, also da steht im Urtext ein Wort, das man auf Deutsch übersetzen muss. Da kommt so ein bisschen das Wort Eingeweide vor. Das zerriss ihn bis tief in die Eingeweide hinein. Der sah etwas, was wir nicht so ohne weiteres sehen. Weil Jesus Gott kennt, weiß er, wie schrecklich es ist, wenn man ohne Gott lebt. Er weiß das. Keiner weiß das so wie er. Und darum ist er herumgewandert und hat die Menschen mit den Liebeserklärungen des Ewigen überschüttet, um die Gottlosen aus der Hölle herauszulieben. Er ist an den Galgen gegangen, um die Gottlosen aus der Hölle herauszulieben. Gott liebt diese Welt. Was heißt das? Menschen werden das ewige Leben haben. Aber auch Menschen werden verloren gehen. Mein dritter Gedanke: Wenn diese Gemeinde Jesus liebt, werden noch viele gerettet. Wenn diese Gemeinde Jesus liebt, werden noch viele gerettet. Wisst ihr, worum es eigentlich geht in der Gemeinde Jesu Christi? Man kann das sagen in einem ganz kurzen Satz. Ich habe lange, lange gebraucht, um diesen kleinen, kurzen Satz für mich zu finden. Und habe dann begriffen, darauf konzentriert sich die ganze Botschaft der Heiligen Schrift. Nicht? Du hast gesagt, der Kern. Hast du das gesagt? Der Kern. Nicht? Darauf, das ist so der Kern. Das ist so der Kern. Und der heißt, um Gottes Willen Verlorene retten. Darum geht's. Um Gottes Willen. Nicht um eurer Gemeinde willen, dass eure Gemeinde wächst und noch die letzten leeren Sessel besetzt werden. Das ist überhaupt kein Motiv. Vergiss es. Ja? Seid keine Erbsenzähler. Nein. Aber um Gottes Willen, nicht um der Gemeinde willen, um Gottes Willen Verlorene retten. Und wisst ihr, so in unserer deutschen Sprache, da ist das so schön, dieses um Gottes Willen, das hat so was Dringendes, verstehst du? Hat so was Dringendes, um Gottes Willen. Das Evangelium ist unendlich schön, aber es hat auch etwas sehr Dringendes. Die Menschen leben ja auf dieser Erde nicht unendlich lang. Irgendwann ist ihre Zeit vorbei. Da muss sie das Evangelium erreicht haben. Und eure Gemeinde jetzt, wenn man so sagt, ich will es mal so sagen, dieses Jahrzehnt, in dem ihr jetzt gerade lebt, dieses Jahrzehnt kommt ja nie wieder. Was ihr in diesem Jahrzehnt, in dem ihr jetzt gerade lebt als Gemeinde der Mennoniten in Wels, wenn ihr dieses Jahrzehnt, das ihr jetzt gerade erlebt, was ihr da an Wesentlichem versäumt, werdet ihr nie mehr nachholen können. Ihr habt jetzt Gnadenzeit. Aber Gnadenzeit, so schön sie ist einmal zu Ende. Ist es im nächsten Jahrzehnt und in dem Jahrzehnt danach, werdet ihr die Zeit nutzen, die kostbare Zeit, die euch gegeben ist, oder sonnt ihr euch einfach nur selber in der Sonne der Liebe Gottes, ach, was ist das schön, und habt völlig vergessen, hey, um Gottes Willen, Verlorene retten. Das ist schon eine ganz wichtige Frage. Wisst ihr, die damals, die konnten es nicht lassen, von dem zu reden und zu hören, was sie gesehen und gehört hatten. Jesus hat ja viel gesagt. Und Jesus hat auch viel getan. Aber wisst ihr was? Er hat immer nur eines gewollt. Um Gottes Willen Verlorene retten. Bei allem, was er getan hat, das hat er gewollt. Das eine, das hat er gewollt. Ich habe mich manchmal gefragt, wie ist er so drauf gekommen, alles sozusagen auf diesen einen Punkt zu konzentrieren. Er sagt ja, warum er gekommen ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Punkt. Und der Gemeinde sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, das zu tun, so sende ich euch. Punkt. Diese Eindeutigkeit, verstehst du? Die hat ja was Faszinierendes. Sie haben nichts kompliziert an der Theologie. Das haben die Theologen gemacht, dass es so kompliziert ist. Es ist nichts kompliziert an der Theologie. Ganz schlicht und einfach. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Punkt. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Punkt. Das kannst du doch verstehen. Kann doch jeder von uns verstehen. Nicht? Dann kamen wir Theologen und haben alles kompliziert gemacht. Jetzt versteht das kein Schwein. Entschuldigung, kein Mensch. Nicht? Was gibt es für komplizierte Bücher? Kannst du mich ja mal besuchen, da kann ich dir Bücher zeigen, da verstehst du kein Wort, obwohl das alles Deutsch ist, nicht? Verstehst du kein Wort mehr. Boah, da sind wir toll drin, wir Theologen. Meine Zeit. Ich habe mich gefragt, wie ist da Jesus drauf gekommen, so dieses einfache, klare, eindeutige. Und da bin ich sozusagen auf etwas gestoßen, das steht jetzt nicht so in der Bibel, aber so könnte ich es mir vorstellen. Jesus ist ja bei Josef aufgewachsen. Und wisst ihr, was Josef für einen Beruf hatte? Der war Zimmermann. Der Jesus ist also als Kind so quasi in der Werkstatt groß geworden. Und die Zimmerleute, die mussten sich damals ihre Bäume natürlich noch selber schlagen. Die sind dann so in so einen Pinienwald gegangen oder Zedernwald und haben dann sich die Bäume selber geschlagen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, eines guten Tages sagt Josef zu dem kleinen Jesus, der war vielleicht 11 Jahre alt oder so, da sagte Josef, Jesus will nicht mal mit, nicht? Vater will da jetzt mal ein paar Bäume schlagen, komm doch einfach mal mit. Oh, sagt Jesus, wollte ich schon immer mal und so. und dann geht er mit seinem Vater los. Der Vater nimmt die Axt, Äxte gab es damals schon, steht da, nicht? Also Johannes hatte ja gesagt, es ist die Axt im Baum schon an die Wurzel gelegt. Und ob es Sägen gab, weiß man nicht. Aber Äxte gab es. So, und jetzt gehen sie dahin. Jetzt sagt der Vater so, diesen Baum nehmen wir hier. Und du stellst dich mal dahin, damit, der fällt nämlich dann so, und damit da nichts passiert. Und jetzt schau dir mal an, wie Vater das macht. Nicht? Und dann fängt er an, den Baum zu fällen. Und da fällt dem kleinen Jesus etwas auf. Weißt du, was dem auffällt? Der Vater schlägt immer in dieselbe Kerbe. Immer in dieselbe Kerbe. Also wenn man einen Baum fällen will, muss man immer in dieselbe Kerbe schlagen. Plötzlich haut der Vater mal daneben, so 30 Zentimeter zu hoch, und sagt, oh, das ging aber daneben. Nein, sagte Jesus, du hast doch den Baum getroffen. Nein, 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 sagt Josef, weißt du, wenn du einen Baum fällen willst, kannst du nicht von oben nach unten die Kerben schlagen. Du musst immer in die gleiche Kerbe schlagen. Dann fällst du einen Baum. Ich kenne viele christliche Gemeinden, die fällen nie einen Baum. Die schlagen immer in 1000 Kerben. Was die alles tun und was die alles machen. Und kommen zu nichts. Kommen zu nichts. Nach 10 Jahren ist es alles noch dasselbe. Um Gottes Willen Verlorene retten, haben die gar keine Zeit zu. Die sind so fromm und tun so viele gute Sachen, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, Menschen zu retten. Eine komische Geschichte. Komische Geschichte. Wisst ihr, da gibt es eine Geschichte, eine ganz dramatische Sache im Neuen Testament. Das ist die Geschichte von der Versuchung Jesu. Ihr kennt das nicht. Da kommt der Teufel. Jesus hatte gefastet 40 Tage. Und jetzt tritt plötzlich der Teufel auf und versucht ihn. Und es gibt einen gläubigen Theologen, den gab es in Deutschland, der hieß Joachim Jeremias. Der hat eine neutestamentliche Theologie geschrieben, hat das Ganze mal so reflektiert. Und dann kommt er natürlich auch, während er daran arbeitet, kommt er auch auf diese Geschichte von der Versuchung. Und so wie wir es vorhin gemacht haben, hat er jetzt versucht, diese Geschichte von der Versuchung, dieser Geschichte auch eine Überschrift zu geben. Der hat alles genau abgeklopft, der konnte Hebräisch, hat das in Hebräisch rückübersetzt, um rauszukriegen, worum geht's jetzt. Hat also lange geforscht, bis er seine Überschrift gefunden hat für die Versuchungsgeschichte. Und als ich das gelesen habe, da ist es mir heiß, eiskalt und heiß zugleich den Rücken runtergelaufen. Er übersetzt die Versuchungsgeschichte mit einem ganz kurzen Satz. Er überschreibt die Versuchungsgeschichte mit einem ganz kurzen Satz. Das Ja zur Sendung. Das Ja zur Sendung. Also das Ja Jesu zur Sendung. Denn, das hat der Theologe begriffen, in der Versuchungsgeschichte geht es um seine Sendung. Wie heißt denn Sendung auf Lateinisch? Wisst ihr das? Wisst ihr nicht? Mission. Ja, Mission, nicht? Mission. Hast du gar nicht gewusst, ne? Das Ja zur Sendung. Das heißt, dem glühend heißen Ja zur Sendung steht ein eiskaltes Nein zur Verhinderung der Sendung gegenüber. Der Teufel will ihn davon abhalten. Und wie macht er das? Mit welchen grausamen Mitteln versucht er, Jesus von der Sendung abzuhalten? Grausame Mittel? Nix da. Nur mit guten Sachen. Mach doch, dass aus diesen Steinen Brot werden. Das heißt ja auf Deutsch, wenn du das tust, wenn du das tust, dann löst du das Welthungerproblem und dann wird der Christenheit, werden die Menschen die Bude einrennen. Wenn du das, wenn Christen das könnten in deiner Nachfolge, aus Steinen Brot machen. Mann, das wäre doch toll. Alles gute Sachen. Oder zeig den Leuten, wie Gott zu seinem Wort steht, zu seiner Verheißung. Zeig es ihnen. Spring runter von der Zinne des Tempels und alle werden sehen. Du wirst dich nicht verletzen. Gott steht doch zu seinen Verheißungen. Und tu das. Und als habe Gott einen Moment lang gesagt, jetzt übergebe ich dem Teufel die ganze Welt. Jetzt sagt er, ich übergebe dir die ganze Welt, wenn du mich anbetest. Tolle Sache, Jesus war doch gekommen, um Herr der Welt zu sein. Und das konnte er jetzt haben, ohne das Kreuz. Boah, alles gute Sachen. Damit versucht der Teufel, Jesus von der Sendung wegzukriegen. Alles gute Sachen. Ach, ihr Lieben, das ist furchtbar. Einige Zeit später sagt Jesus zu seinen Jüngern, Leute, ich muss ans Kreuz. Ich muss sterben für diese Welt. Da kommt Petrus, nee, Petrus, der erste Papst, nee, kommt da an und sagt, Jesus, das widerfahre dir nur nicht. Und weißt du, was Jesus da zu dem Petrus sagt? Du Satan. Weißt du was? Da hört er aus dem Munde des Jüngers die Stimme aus der Wüste. Die Stimme aus der Wüste. Das widerfahre dir nur nicht. Wieder. Bloß nicht die Sendung. Bloß nicht die Mission. Das ist das Schreckliche. Bloß nicht die Sendung. Bloß nicht die Mission. Und womit will der Teufel es erreichen? Mit lauter guten Dingen. Ich kenne viele Gemeinden, da passieren viele gute Dinge. Viele gute Dinge. Und darum kommen kaum noch Menschen zum Glauben. Das sind ja alles gute Dinge. Wer will dagegen was sagen? Nur zum Glauben kommt keiner. Und da sehe ich die Fingerabdrücke des Bösen, der unsere christlichen Gemeinden dazu verleitet, viel Frommes, viel Religiöses, viel Gutes zu tun, damit sie die Sendung vergessen, damit sie es vergessen, das mit der Rettung der Menschen. In unseren Gemeinden geschieht viel Gutes, darum werden so wenige gerettet. Viel Gutes, aber keine Rettung der Seelen. Und damit erweist sich das Gute als Böse. Macht euch nichts vor. Macht euch nichts vor. Nach dieser Predigt könnt ihr nicht so weitermachen wie bisher. Da müsst ihr mal die Dinge, die ihr tut, wirklich untersuchen. Ob sie denn in der Sendung stehen. Ob sie die Sendung fördern oder eigentlich behindern. Ist ja kein Entertainment, was ich hier heute Morgen vornehme. Hier geht es ja um was. Hier geht es um was. Ihr Lieben, lasst uns um Gottes Willen Verlorene retten. Eins will ich noch kurz sagen. Wisst ihr, der Islam bereitet unserer Welt heutzutage Riesenprobleme. Der große Theologe Adolf Schlatter und nach ihm ein sehr bekannter Missionstheologe, die haben schon vor 50 Jahren sich damit befasst, wissenschaftlich befasst, wie konnte 700 Jahre nach Christus dort im arabischen Raum, wo es so viele christliche Gemeinden gab, wie konnte da eine neue Religion entstehen? Und dann haben sie das wissenschaftlich untersucht. Der große Theologe Adolf Schlatter und der Missionstheologe Walter Freitag. Und sie sind beide zum gleichen Ergebnis gekommen. Wisst ihr, warum der Islam entstehen konnte in der Region dort drüben im Nahen Osten, wo es von christlichen Gemeinden wimmelte? Wisst ihr, wie das zustande kam? Also es ist unheimlich, es ist unheimlich. Sie haben beide unabhängig voneinander herausgekriegt. Sie haben beide unabhängig voneinander herausgekriegt. Der Islam entstand aufgrund der Missionslosigkeit der christlichen Gemeinden im arabischen Raum. Wenn Gott seine Gemeinde sendet und sie gehorcht ihm nicht, dann muss sie teuer dafür bezahlen. Jetzt haben wir den Islam am Hals, den Islamismus. Weil die vor uns geschlafen haben. Darum können wir einfach nicht mehr weiterschlafen. Ich kenne euch ja nicht, euch kann ich das ja sagen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr schlaft. Vielleicht seid ihr ja unheimlich wach. Ne? Und wenn ich euch nicht passe, braucht ihr mich nie mehr einzuladen. Fertig. Ne? Da ist das Problem los. So einfach ist das. Aber das hat mich schon sehr getroffen. Der Islam entstand aufgrund der Missionslosigkeit der christlichen Gemeinde im arabischen Raum. Merkt ihr was? Merkt ihr was? Merkt ihr, wie wertvoll ihr seid? Merkt ihr, wie wichtig ihr seid? Wie wichtig ihr seid in dieser Stadt? In dieser Stadt. Wenn ihr von Herzen an Jesus glaubt, dann werden noch viele, viele gerettet werden. Davon bin ich überzeugt. Dann werdet ihr einfach in liebender Fantasie auf Dinge kommen, auf die ihr vielleicht jetzt noch gar nicht gekommen seid, um Menschen zu erreichen. Ein Brückenkopf der Ewigkeit mitten in Wels. Das seid ihr und das sollt ihr sein und das sollt ihr immer wieder werden. Darum lasst uns um Gottes Willen Verlorene retten. Gott liebt diese Welt. So hatte ich es überschrieben. Was bedeutet das? Erstens, Menschen werden das ewige Leben haben. Zweitens, Menschen werden verloren gehen. Und drittens, wenn diese Gemeinde, die Mennoniten in Wels, Jesus lieben, dann werden noch viele gerettet. Die können sich jetzt schon freuen. Sie werden gerettet, weil ihr es schafft, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und dazu segne euch der ewige Gott. Amen.